Ich hoffe, es geht euch gut, weil heute müsst ihr euch anschnallen. Heute gibt es feste Speise, Geistlehre. Da kann natürlich der Verstand dann schon mehr aussteigen. Ne? Also, eine feste Speise, eine Geistlehre gibt es heute. Und beim einen oder anderen kann es passieren, dass da der Verstand dann irgendwo ein bisschen Schwierigkeiten kriegt oder aussteigt. Aber das macht gar nichts, weil das Wort Gottes wirkt trotzdem. Es dringt nämlich erst einmal in den Geist, in deinen Geist ein. Und früher oder später wird auch dementsprechend die Frucht da hervorkommen. Ich greife jetzt da erst einmal ein paar markante Aussagen aus den letzten Predigten auf, weil wir wollen im Glauben auf höhere Stufen kommen, haben wir letztes Mal gesagt, dass es da Stufen gibt. Die erste Aussage ist, es tobt ein Kampf um dein Herz. Wirklicher Kampf. Und wer das Herz hat, der hat gewonnen. Und deshalb tobt ein Kampf um dein Herz. Es geht darum, was ist in deinem Herzen, was denkt und was glaubt es. Wer bestimmt und wer lenkt es? Ist der Heilige Geist und das Wort Gottes oder sind es deine fünf Sinne, die gesammelten Erfahrungen und die Rückschlüsse, die du daraus gezogen hast? Wem gehört dein Herz? Wen oder was liebt dein Herz? Welche Ergebnisse, welche Frucht kommen dann hervor? Was passiert, wenn du unter Druck gerätst? Was kommt aus deinem Herzen hervor, wenn du in eine Drucksituation gerätst? Also es tobt ein Kampf um dein Herz. Das musst du wissen, weil dann kannst du auch dementsprechend richtig reagieren, wenn Situationen auftauchen, die dich gefangen nehmen wollen oder wenn du dein Herz unter Kontrolle bringen willst und das Wort Gottes hineinschreiben willst. Dann musst du da ein bisschen Ahnung davon haben. Und dann haben wir letztes Mal gehört von einer Studie, ich sage, durch Meditation kannst du ca. 80-100% der Lehren, die du hörst oder liest, behalten. Und ich habe dann gesagt, Meditation ist Konzentrationsarbeit. Und ich habe in Klammern dazu geschrieben, Meditation ist eine schwere Konzentrationsarbeit. Manchmal, also nicht immer. Aber manchmal muss man sich wirklich schwer konzentrieren auf das Richtige, auf die Wahrheiten, um das dann ins Herz hineinzuschreiben. Also Meditation ist Konzentrationsarbeit. Dich darauf zu konzentrieren, gerade eben in Situationen, wo der Feind oder der Umstand dir was anderes in das Herz hineinschreiben oder hineindrücken will, dass du dich auf das konzentrierst, was Gott gesagt hat, was du gehört hast in den Lehren, was du gelernt hast aus der Bibel, auf das zu konzentrieren. Wenn die Umstände schlecht ausschauen und es sieht so aus, als hätte Gott dein Gebet nicht erhört, dass du dich darauf konzentrierst, was Jesus gesagt hat, dass Gott deine Gebete eben schon erhört. Und dass du diese ganzen Dinge auch bildlich in deinem Herzen vorstellen kannst, ist wichtig, weil dein Herz in der Regel in Bildern speichert. Es speichert Bilder und weniger als Sätze und Worte. Und durch dieses auf die Wahrheit konzentrieren, werden falsche Gedankengänge, die Bibel nennt es Festungen der Lüge, unter die Wahrheiten des Wortes gebracht. Wer dies gewinnt, der hat die Oberhand in deinem Herzen. Ich habe auch da einen Beweis aus der Schrift, das ist 2. Korinther 10, 4. Da schreibt der Paulus, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht irdisch oder materiell, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und dann zählt er auf, welche Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien, also Vernunftschlüsse, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist eigentlich diese Konzentrationsarbeit. Und da schreibt er schon von einem Kampf. Darum sage ich, es ist manchmal eine schwere Konzentrationsarbeit. Aber das ist ein Kampf. Und es ist wichtig, diesen Kampf zu führen, weil wenn du ihn nicht führst, wirst du ihn nicht gewinnen. Wenn du ihn aber wirklich führst, wirst du den Kampf gewinnen und dein Herz wird erfüllt mit der Wahrheit, wird gereinigt von den Lügen, von falschen Gedankengängen, von Vernunftschlüssen, die du eingeprägt hast, gekriegt oder dir selber hineingeschrieben hast und die Wahrheiten werden Raum gewinnen. Also ist dieses Nachdenken, Nachsinnen, Meditieren über diese Wahrheiten und einfach entschieden dabei zu bleiben, eine ganz wichtige Sache. Und das Bekennen dazu natürlich auch. Und wenn die anderen Christen über den Weg laufen und sagen, das ist doch alles ein Krampf, das steht nicht in der Bibel, dann hör nicht hin. Das steht sehr wohl in der Bibel und es wird bloß heutzutage manchmal anders ausgedrückt wie damals. Darum versteht man es manchmal nicht so richtig. Aber nur so wird der Kampf um dein Herz gewonnen. Der Teufel schreckt nicht zurück, Gift hineinzusäen, Lügen hineinzusäen, religiöse Lügen, die als Wahrheit getan sind, hineinzusäen. Aber er hat ein Ziel damit. Er will dich gefangen nehmen. Er will dich einfach blockieren. Wenn er dein Herz blockieren kann, dann kannst du im Verstand alles wissen. Es wird einfach nicht die dementsprechende Kraft zum Vorschein kommen, die du brauchst. Also fang an, das zu tun, dein Herz neu zu programmieren, die Wahrheiten hineinzuschreiben, die Lügen zu überschreiben. Fang das an, bleib dabei, lern dazu und du wirst erfolgreich sein. Um das geht es hier in der ganzen Sache. Dann ein weiterer Aspekt aus den letzten Predigten, es ist der duftende Wohlgeruch des Opfers Jesu, der in das himmlische Allerheiligste eingedrungen ist mit seinem Blutopfer und damit dann ein Ja und ein Amen zu allen Verheißungen, die es in der Schrift gibt, dadurch gesprochen wurde. Wandelt in Liebe, das ist jetzt Epheser 5,2, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das war unser Vers, der das aussagt. Ja, da könnte man aber jetzt sagen, dieser duftende Wohlgeruch, das ist ja gemeint, wandelt in der Liebe, wie Christus uns geliebt hat. Das hat mit dem Opfer überhaupt nichts zu tun. So, dann habe ich mir die Mühe gemacht. Der Computer weiß ja was, wo man suchen kann. Wenn man die Stellen aus, ich habe jetzt einmal 4. Mose 28,24 und Hesekiel 20,41, da geht es auch um diese Opfer, auf die sich dann wahrscheinlich der Paulus einfach bezogen hat. Und da lese ich euch einmal vor, was da steht. Solche Opfer sollt ihr 7 Tage lang täglich bereiten, als Speise, als Feueropfer, von wohlgefälligem Geruch für den Herrn. Denkt ihr, da steht schon drin, auch dieser wohlgefällige Geruch. Also bezieht sich der duftende Wohlgeruch auf das Opfer und nicht so sehr auf die Liebe. Sicherlich ist, wenn wir in Liebe wandeln, ebenso ein duftender Wohlgeruch. Aber man kann nicht sagen, ja, das Opfer ist nicht der duftende Wohlgeruch. Hesekiel 20,41 schreibt der Prophet, beim wohlgefälligen Geruch eurer Opfer werde ich euch wohlgefällig annehmen und so weiter. Also das ist wieder ein wohlgefälliger Geruch eurer Opfer. Und das gefällt einfach Gott. Und auf das bezieht sich der Paulus mit Sicherheit in seinem Brief an die Korinther. Gut, und dieses wohlgefällige Opfer, dieser wohlgefällige Geruch, dieses Blutopfer hat uns ein Ja und ein Amen geschenkt für alle Verheißungen, die es in der Schrift gibt. Und viele sagen, ja, die Verheißungen sind ja für Israel. Dann haben sie noch nicht gemerkt, dass im Neuen Testament die Gläubigen des Israel sind. Wir sind eingepfropft in diesen edlen Ölbaum, in den Stammbaum Abrahams. Und die anderen, die Ungläubigen, sind eben ausgepfropft. Und wenn sie wieder zum Glauben kommen, werden sie wieder eingepfropft, sagt die Bibel. Und die, die eingepfropft sind, die sind in der Wurzel, die sind in Christus, die sind das Israel des Neuen Bundes. Und für all die gelten die Verheißungen, in denen ein Ja und ein Amen bereits gesprochen ist. Ja und Amen bedeutet, jawohl, ich werde die Verheißungen für mein Volk erfüllen. Wenn sie mir glauben, wenn sie mir vertrauen, wenn sie zu mir kommen, werde ich es tun, spricht der Herr, unser Gott und Vater. Ein weiterer Punkt aus den letzten Predigten ist die Aussage, dass wir unseren Basisglauben stärken sollen. Der Basisglaube an das Erlösungswerk Jesu Christi. Geht los im Garten Gethsemane, als er Blut schwitzte, und geht weiter über die Kreuzigung, die Auferstehung, die Himmelfahrt und das Opfer in das echte Allerheiligste zu bringen und geht weiter bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes auf die ganze Menschheit. Das ist die Basisaussage des Evangeliums, um das dreht sich alles und damit baust du einen Basisglauben auf, wenn du dich dementsprechend danach richtest. Und noch eine Sache, wo wir gesagt haben, werde voller Geist und du wirst frei. Denn die Schrift sagt, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wenn du frei werden willst, dann setze deine Kraft oder deine Möglichkeiten ein, voll Heiligen Geistes zu werden und setz den Heiligen Geist, den du bereits empfangen hast, an den Punkten frei, wo du vielleicht in deinem Leben Gebundenheit verspürst oder wo Blockaden sind. Und tu das immer wieder, lass nicht los, nicht sagen, jetzt habe ich ihn freigesetzt, hat sich nichts geändert. Das stimmt nicht, da hat sich schon was geändert, du musst es manchmal öfter tun, das heißt so oft tun, bis der Durchbruch sichtbar geworden ist. Oder wie der Heilige Geist sagt, es ist erledigt. Und dann wird auch das Ergebnis kommen. Lass dir nicht vorher wieder die Butter vom Brot nehmen, sondern bleib dabei, setz den Heiligen Geist frei und Freiheit wird an dem Punkt geschehen, wo du ihn freisetzt. So, jetzt kommen wir dann zu dem Vers, der jetzt das Hauptthema wird heute. Den haben wir auch schon gelesen. Ein Vers, der gerne überlesen und missachtet wird. Obwohl dieser Vers eine der krassesten Aussagen der Bibel enthält, meiner Meinung nach. Das war Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Boah. Der Paulus spricht hier von unserer Position in Christus Jesus. Ja, er spricht nicht bloß von irgendwas, naja, sitzen wir halt irgendwo. Nein, er spricht von unserer Position in Christus Jesus. Weil wir haben oft schon gehört von der Stellung in Christus Jesus, die Stellung der Gerechtigkeit, wie Römer 5,19 uns das sagt, so werden durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also wir sind durch den Glauben an Jesus in die Stellung von Gerechten versetzt worden, nicht wegen den Werken, sondern wegen dem Glauben. Aber jetzt geht es um die Position. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Sache. Ein paar Schuhe kannst du dir vorstellen. Die Stellung und die Position. Das sind ein Paar, das zusammengehört. Er spricht von unserer Position, von unserem Platz in Christus Jesus. Jetzt stellen wir uns die Frage, ja, wo sitzt denn Jesus überhaupt jetzt? Das weiß wahrscheinlich jeder. Jesus sitzt auf seinem Thron in der Himmelswelt, das heißt in der geistlichen Welt. Und dort sitzt er körperlich und geistlich. Körperlich und geistlich. Das ist wichtig zu wissen, dass er dort sitzt und dass wir mitsitzen. Weil wir in ihm sind. Weil wir ja sein Leib sind. Die Gemeinde, die Glaubenden sind der Leib Christi. Und wenn Jesus auf seinem Thron sitzt, sitzen wir faktisch mit ihm auch auf dem Thron. Deshalb sagt der Paulus, er hat uns mitsitzen lassen. Und es ist eine Gnadensache. Es ist unverdient, du hast da nichts dazu getan, nur aus Grund des Glaubens und aufgrund dessen, was Jesus getan hat in dem Erlösungswerk. Und ich sehe das so, dass das ein riesiges, ein großes Vorrecht ist. Also wir sind nicht die Bittler und Bettler, die vor dem Thron kriechen, um vielleicht auch einmal ein bisschen was zu bekommen. Das ist eine religiöse Vorstellung, die stimmt nicht. Die Schrift sagt eindeutig, er hat uns mit Jesus sitzen lassen, auf dem Thron, weil woanders sitzt Jesus nicht, er sitzt auf dem Thron. Wir sind mit Jesus praktisch gekreuzigt, gestorben, begraben und auch auferstanden und mit ihm auch auf dem Thron zu Rechten des Vaters. Vielleicht schockiert dich das jetzt. Und wenn du dir das mal vorstellst, du sitzt jetzt auf dem Thron mit Jesus zu Rechten des Vaters und zu Rechten unseres Gottes. Vielleicht begeistert es dich aber auch. Ich hoffe zweiteres, dass dich das nicht schockiert, sondern begeistert. Aber wenn es dich schockiert, macht auch nichts. Das rüttelt vielleicht ein bisschen wach. Natürlich wird jetzt der Einwand kommen, ja, wir sind ja gar nicht im Himmel, wir sind ja noch hier. Da hast du auch recht. Körperlich sind wir hier auf der Erde. Fakt. Ja, weil wir sind ja noch nicht gestorben, sondern sind wir noch hier, körperlich. Aber geistlich gesehen ist unsere Position bereits mit Jesus auf dem Thron zur Rechten des Vaters. Auf seinem Thron im Himmel in der geistlichen Welt, weil wir sind bereits eine neue Schöpfung in Christus Jesus, im Geist von Neuem geboren. Und wenn die Bibel vom Himmel spricht, dann spricht sie von der geistlichen Welt. Die Religion hat uns vorgemacht von einem Himmel, der irgendwo ganz weit weg ist, wo wir vielleicht einmal hinkommen, wenn wir sterben. Und das haben die Leute eingeprägt bekommen und das ist eigentlich ein riesiger Käse. Der Himmel ist die geistliche Welt. Das ist nicht irgendein unbekannter Ort ganz weit weg. Das musst du dir merken. Der Himmel ist eine geistliche Welt. Und diese falsche Vorstellung, die uns eingeimpft wurde, die beraubt uns, dass wir sehen können, wo wir eigentlich zu Hause sind. in welcher Position wir sind und welche Position wir in Christus Jesus eigentlich haben. Jetzt müssen wir uns diese Position wieder zu Gemüte führen, unser Herz umprogrammieren, es einprogrammieren in unser Innerstes. Dann wird es auch wieder zur Realität und dann werden wir ganz anders als Christen auftreten, als wie wenn wir hier und schwach und elendig auf der Erde sehen. Also Jesus sitzt zur Rechten des Vaters, das steht im Epheser 1,20, dass er ihn von den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Dann schreibt der Paulus weiter, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Also wir, die Gemeinde, wir sind sein Leib, haben wir ja schon gesagt, hier ist der Beweis. Und indem dass er auf diesem Thron sitzt, heißt es hier, dass er hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen gesetzt ist. Das müssen wir wissen, weil wenn wir von einem Thron sprechen, dann müssen wir auch wissen, was bedeutet eigentlich ein Thron. Also ein Thron ist nicht ein Liegestuhl zum Ausruhen, wo man sich da mal ausruht. Auf dem Thron sitzt ein König, wenn er bestimmte Dinge tut. Und hier schreibt ja der Paulus recht schön, was es bedeutet. Der Thron bedeutet Macht und Kraft und Herrschaft und Autorität, Befehlsgewalt. Vom Thron aus wird auch Gericht gesprochen, vom Thron aus wird Regierung gemacht. Und natürlich, wer am Thron sitzt, hat auch eine bestimmte Verantwortung und braucht dazu auch die Weisheit, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und all das ist in Jesus zusammengekommen und er sitzt auf dem Thron und wir als sein Leib, heißt es hier, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt, sind wir. Also wir sind nicht getrennt, wir gehören zusammen. Das Haupt und der Leib gehören zusammen. Wir sitzen mit ihm, nur körperlich eben noch nicht. Aber wir haben dadurch den Vorteil, dass wir dann auf der Erde auch etwas tun können. Und derjenige, heißt es, der rechtmäßig auf dem Thron sitzt, der hat all diese Macht, die der Thron verkörpert. Also wenn ein König, heutzutage haben wir ja keine Könige nicht mehr, zumindest nicht in unserem Land, wenn man jetzt einmal nimmt, einen Land, das einen König hat, der noch regiert, und nicht bloß ein bisschen Publicity macht und in der Zeitung steht, sondern ein richtiger König, der hat einen Thron und von diesem Thron aus wird diese Macht auch ausgeübt. Er übt Regierungsgewalt aus. Und das müssen wir alles uns wieder zu Gemüte führen. Wir müssen das wissen, weil wenn wir mitsitzen wollen, oder eigentlich mitsitzen, dann müssen wir das auch wissen, damit wir dementsprechend reagieren und agieren und nicht meinen, ja, das ist jetzt ein Liegestuhl. Also, dass Jesus auf dem Thron sitzt, ist eigentlich allen klar. Aber dass wir mit ihm, du mit ihm und ich mit ihm auch dort sitzen, das ist vielleicht dem einen oder anderen ganz was Neues, eine ganz neue Sichtweise. Und das fordert unseren Glauben schon extrem heraus. Und wir sollten über diese Sache und diesen Vers intensiv nachdenken und meditieren, damit wir Glauben daran entwickeln. Das heißt, dass wir eine andere Sichtweise entwickeln, weil wir haben durch die fünf Sinne die Sichtweise entwickelt, was wir auf der Erde sind. Und vielleicht sind wir da nicht gerade so die großen Helden oder die tollen Hechte, sondern einfach ganz normale Menschen. Müssen wir gerade schauen, dass wir um die Runde kommen und so weiter. Diese Sichtweise haben wir von klein an eingeprägt bekommen, ob wir wollten oder nicht. Jetzt müssen wir die Sichtweise einfach ein bisschen lernen, wie die Wirklichkeit ist in Christus. Und die Wirklichkeit ist, wir sitzen mit Jesus rechtmäßig auf seinem Thron zur Rechten des Vaters. Also das ist unsere rechtmäßige Sache, dass wir dort mitsitzen. Und wenn du dir mal vorstellst, das musst du sogar tun, du sitzt zur Rechten Gottes mit Jesus, zur Rechten des himmlischen Vaters, des allmächtigen Gottes. Dann dürfte doch also eine Gebetserhörung kein Problem mehr darstellen, oder? Dann stell dir mal vor, du sitzt neben deinem Papa, dem allmächtigen Gott, der, wo Jesus auch gesagt hat, wenn du ihn bittest, wird er dir geben, und du bittest aus dieser Position aus. Dann stellt sich überhaupt nicht mehr die Frage, hat er jetzt mein Gebet erhört oder hat er es nicht erhört? Ich weiß jetzt gar nicht so recht. Er sitzt neben dir, weil du neben ihm sitzt. weil Jesus neben Gott dem Vater sitzt zu seiner Rechten und du mit ihm sitzt, fordere deinen Glauben einfach jetzt heraus. Und wir sind seine Kinder, seine geliebten Kinder, Gottes Kinder, die liebt er über alles und neben diesem liebenden Papa sitzt du. Das ist eine ganz gute Position. Wenn du das einmal irdisch vorstellst, ich weiß ja nicht, was du für einen Papa gehabt hast, aber vielleicht hast du einen guten Papa gehabt und der hat dich geliebt und du sitzt neben ihm oder vielleicht auf dem Schoß, vielleicht kannst du dich daran erinnern und du hast ihn um was gebeten und der Papa hat das gerne gegeben. Wenn du das nicht erlebt hast, dann musst du doch das einprägen, wie das wäre, wenn es so wäre, weil in der geistlichen Welt ist es absolut die Wahrheit. Dein himmlischer Papa liebt dich mehr, als dein irdischer Papa das jemals hätte tun können. Und wenn wir uns in dieser Position wiederfinden, wenn wir das sehen können, dass wir mitsitzen zur Rechten des Vaters, dann sind wir nicht mehr Satans Sklaven. Dann sind wir nicht mehr sein Spielball, mit dem er treiben kann, was er will, der belügen und bestehlen und was weiß ich, was alles tun kann. Sondern dann sind wir in der Position Chef. Dann kannst du sagen, ich Chef, du nix zum Satan, wenn er dir wieder etwas rauben soll. Und dann hast du Befehlsgewalt, weil der Thron, haben wir vorher gehört, diese Befehlsgewalt, diese Regierungsgewalt, diese Autorität dir verleiht. Nicht dein irdisches Wissen und Können, sondern der Thron zu Rechten des Vaters verleiht dir all diese Macht. Und da hast du den Namen Jesus zur Verfügung, weil du eben mit Jesus dort sitzt. Und dann herrschst du über deine Feinde und über deine Umstände. Wir sind, seitdem wir von Neuem geboren sind, nicht mehr Satan untertan. Das müsst ihr wissen. Auch wenn er es dir immer wieder weismachen will, dass er der Herrscher wäre und der große Wurf. Nein, er ist nichts mehr, er ist bereits besiegt, er ist bereits verurteilt und das Urteil wird an ihm vollstreckt. Und alles, was unter Jesu Füßen ist, ist auch damit unter unseren Füßen. Und das heißt, die Autorität, die wir von dem Thron aus haben, ist über die ganze Kraft des Feindes. Paulus schreibt einmal an die Römer, Kapitel 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Also, der Gott des Friedens, unser himmlischer Papa, wird den Satan unter unseren Füßen zertreten. Weil unsere Füße sind dann wieder Jesu Füße. Wir sind mit Jesus vereint. Wir sind eins mit Jesus, hat es einmal in einem Lied geheißen. Eins mit ihm. Das ist die Wahrheit. Im Geist sind wir eins und im Geist sitzen wir mit ihm. Im Geist herrschen wir mit ihm. Und das müssen wir immer mehr sehen können und umsetzen, dann wird es auch so geschehen. Wenn wir es nicht wissen, oder wenn wir es zwar wissen, aber nicht glauben, oder wenn wir es vielleicht sogar ein bisschen glauben und nicht danach handeln, wird es uns noch nichts nützen. Weil Satans Überzeugungsarbeit und Verblendungsarbeit ist natürlich an dem Punkt mächtig am Wirken. Der lässt dich viele Dinge tun, die ihm nicht schaden. Das passt dann schon. Aber wehe, du fängst an, als Christ Autorität auszuüben, dich zu sehen, wer du wirklich bist, wo du wirklich positioniert bist, dann wird er unruhig. Dann fängt er an, seine Überzeugungsarbeit auf dich loszulassen, dass du ja von dem wieder abweichst. Ich sage dir, lass es nicht wieder los. Schreib es ganz fest in dein Herz hinein. Und hör auf den Heiligen Geist, weil der macht auch Überzeugungsarbeit. Er will dich von den Wahrheiten offenbaren. Und wenn du immer wieder betest, dass der Heilige Geist dir die Augen des Herzens öffnet und dir die Wahrheiten des Geistes offenbart, dann wird dir das auch immer mehr klar. Heute hörst du es jetzt im Verstand, es geht vielleicht in dein Herz hinein oder es geht sicher in dein Herz hinein, ich gehe mal davon aus, und es wird Auswirkungen haben. Aber lass es auch zu, wenn es in deinem Herzen anfängt zu klingeln und dich wachrüttelt und sagt, jetzt komm, nimm Position ein, herrsche du, lass dich nicht mehr berauben, schick du die geistlichen Widersacher weg, nimm sie unter deine Füße oder wie auch immer. Entwickle da wirklich so eine Siegermentalität. Ich meine, du brauchst nicht selber den Sieger erringen, Jesus hat ihn ja bereits errungen, er hat den Satan ja bereits besiegt. Und diese Siegermentalität, die müssen wir uns aneignen. Und wenn du dir Jesus anschaust, der unser Vorbild ist, und das ist der beste Mensch überhaupt, der Mustermensch, wie er der Mensch sein sollte, dann kannst du schauen, wie er über die Umstände herrschte. Jesus war alles möglich, weil er die ganzen Wahrheiten kannte und glaubte und auch praktizierte. Er ging auf dem Wasser, er stillte den Sturm, er ging einfach durch die Menschenmenge, durch die, die ihn töten wollten, die schon mit Steinen und Knüppeln auf ihn losgegangen sind, er ging einfach durch. Es gab für Jesus keine Unmöglichkeiten. Soll es auch für uns nicht geben, da fällt mir immer wieder das Zeugnis ein vom Robert mit seinem Bus, den der Herr wieder gerade gebogen hat. Vom Menschlichen unmöglich, vom Menschlichen her wäre es ein Riesenaufwand gewesen, der Robert, den Bus wieder hinzubiegen, wenn es überhaupt noch gegangen wäre. Aber für Gott sind alle Dinge möglich. Und so müssen wir sehen, das ist unsere Position. Alles ist möglich. Deshalb sollen wir nach dem Reich Gottes trachten, weil, oder wie die Schrift sagt, trachtet nach dem, was droben ist, was die geistlichen Dinge sind. Weil die geistlichen Dinge, die natürlichen Dinge, ganz einfach locker vom Hocker verändern können. So ein bisschen Buß ist gleich wieder gerade gebogen aus der geistlichen Sicht. Und so soll man das sehen von der Position des Thrones aus, dass diese Dinge möglich sind. Das will uns der Satan verschleiern. Diese Sichtweise will er total verschleiern, dass wir es ja nicht tun. Ich habe noch ein Beispiel von Jesus. Johannes Kapitel 4, Abvers 8. Seine Jünger sind weggegangen von Jesus in die Stadt, um Speise zu kaufen, heißt es. Dann hat sich Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen eine Zeit lang unterhalten. Und am Vers 30 geht es weiter. Dann heißt es, die Jünger, sie gingen aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Sie haben Essen gekauft und sie kamen zu Jesus. Und dann haben sie zu Jesus gesagt, Rabbi, iss. Dann sprach Jesus, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Dann waren sie erst einmal schockiert. Sie sprachen zueinander, hat ihm wohl jemand etwas zu essen gebracht? Zuerst hat er gehungert und jetzt will er nichts. Das mit dem Jesus, wenn sie gedacht haben, was machen wir mit dem alles mit? Jetzt haben wir extra gekauft und jetzt will er nichts. Und Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also hier musste Jesus nicht einmal Brot und Fisch vermehren, dass er gesättigt wurde. Er wurde einfach durch den Geist gesättigt. Der Hunger war weg. Also wir sehen, was im Geist alles möglich ist, wenn Christen aufstehen in den geistlichen Dingen. Also da haben wir noch gewaltig Luft nach oben. Aber mich freut es ja, wenn solche Dinge zumindest ab und zu passieren, wie jetzt das damals war mit diesem Bus. Aber so gibt es ja immer wieder Zeugnisse, wo der Herr Großartiges tut. Aber trotzdem, es darf ruhig viel, viel mehr werden. Durch die Wiedergeburt sind wir göttlicher Natur teilhaftig geworden. Wir sind nicht mehr die schwachen irdischen Gefäße, die irgendwie gerade mal so um die Runden kommen, wir sehen es bloß immer falsch. Denn diese Dinge sollten für die Glaubenden auch möglich sein. Diese Position wirklich in Christus, das heißt im Geistlichen, in Christus zu sein, ist nämlich eine großartige Sache. Das ist, ja, wie der Paulus sagt, das ist, dass wir herrschen können dadurch. Wie Römer 5, 17, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Sehen wir? Weil wir mit ihm sitzen auf dem Thron, sollen wir und können wir in unserem Leben herrschen durch Jesus Christus, weil er uns mit ihm auf dem Thron sitzen hat lassen. Und da bleiben wir in dieser Position. Das ist nämlich unsere rechtmäßige Position. Darum sagt er auch mal zu seinen Jüngern, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Und wenn wir aus der Position des Thrones über unsere Feinde anfangen zu herrschen, sie unter unsere Füße tun, dann werden sie uns auch nicht mehr schaden können. Also wenn du dir vorstellst, du stehst mit einem Bein so richtig schwer auf irgendeinem Feind, Schlange, Skorpion oder sonst was mit deinem ganzen Gewicht, dann tut er dir nichts mehr. So musst du das sehen können. Matthäus 10, 1, als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. So, das ist auch wieder so ein Vers, den liest man so, aha, ja, prima, die haben das gekriegt. Denke mal drüber nach, wenn der Herr dir gibt oder vielleicht sogar schon gegeben hat, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Boah. Also Kranke und Gebrechliche haben wir ja jede Menge. Jetzt nehmen wir mal an, die Jünger, die heutzutage Gläubigen, haben Vollmacht, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Wahrheit ist, aus dieser Position des Thrones, wo wir mit ihm sitzen, haben wir diese Vollmacht über jede Krankheit und jedes Gebrechen. Es ist uns bloß noch nicht bewusst in unserem Herzen. Vielleicht haben wir jetzt eine Information und vielleicht haben wir es schon manchmal probiert und es hat nicht gleich so funktioniert und dann hat das Herz ein falsches Bild eingeprägt bekommen. Das Bild, es funktioniert ja nicht. Das muss wieder überschrieben werden, das Bild muss wieder ausgelöscht werden, weil es nicht schriftgemäß ist. Und diese Stellung, diese Position, die beiden Dinge, die Stellung der Gerechtigkeit und die Position auf dem Thron zur Rechten des Vaters in Christus, die musst du zusammennehmen und dann verleiht es dir die Vollmacht, über die ganze Kraft des Feindes und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und so möchte Gott seine Kinder haben. Das ist die Kraft des Himmelreiches. Paulus schreibt einmal, das Reich Gottes besteht nicht im Wort, also nicht in irgendeinem Blabla, schlaue Sprüche, sondern in Kraft. Das Königreich, wo wir das Bürgerrecht zu haben, oder die Bürgerrechte, die besitzen wir durch die Wiedergeburt, besteht in Kraft. Also es gibt vieles, über das wir nachdenken, meditieren sollen, dass es in unsere Herzen hineingeschrieben wird und das andere überschreibt und dass es dann auch dementsprechend Auswirkungen hat, wo wir gehen und stehen, wo wir beten und sprechen. Also wenn du es noch nicht gleich erfassen kannst und wenn du vielleicht Zweifel hast und sagst, naja, ob das jetzt stimmt, heute lehnt sich der Hans ein bisschen weit aus dem Fenster, dann lass diese Gedanken ziehen und bleib lieber ein bisschen neutral, außer du sagst, ja super, ich will das auch so, dann ist das eh schon besser. Aber lass einmal das einfach wirken. Lass es wirken in deinem Herzen und du wirst es früher oder später erfassen, dass es die Wahrheit ist. Und wenn du mal, ja, wie sagt man, Lunte gerochen hast und es funktioniert oder anfängt zu funktionieren, dann wirst du abgehen wie eine Rakete. Dann wirst du merken, hoppla, ich habe tatsächlich diese Vollmacht. Ich kann ja tatsächlich den bösen Geistern befehlen und sie müssen von mir oder von anderen weichen. Ich habe tatsächlich die Vollmacht, Krankheiten zu heilen oder Gebrechen zu heilen. Und das ist umso mehr, wie du das erkennst, wer du bist in Christus Jesus und was du hast in Christus Jesus, umso mehr wird dein Glaube wachsen, umso mehr wird es aktiviert, umso mehr wird du auch Ergebnisse sehen. Und jetzt sag nicht, ja, es ist halt nur bei den Aposteln geschehen oder bei den Pastoren wird es so sein. Dann stimmt es nicht, weil die Schrift etwas anderes sagt. Und ich glaube, die Schriftstelle kennt jeder, Matthäus 16, 17, 18. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Also da steht nicht, werden den Aposteln und Pastoren folgen, sondern denen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Man kann es auch so lesen, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund. Warum? Weil die Glaubenden Vollmacht haben, Krankheiten zu heilen. Also hier sagt Jesus, die Glaubenden werden. Und wenn es noch nicht so funktioniert, dann muss dein Glaube noch ein paar Stufen nach oben geschraubt werden. Und wie machen wir es? Indem, dass wir diese Wahrheiten hören, anfangen darüber nachzudenken, unser Herz dementsprechend zu programmieren und dann danach handeln. Nicht vorher danach handeln, weil dann hast du Misserfolg und dann sagt dein Herz, siehst du das, funktioniert ja doch nicht. Dann programmiert es wieder einen Zweifel hinein. Also lass erst einmal die Wahrheiten tief hineinsinken und dann fang an zu handeln, wenn der Glaube dementsprechend geworden ist. Also wenn du dich sehen kannst in Christus oder mit Christus auf dem Thron und weißt, was der Thron für Bedeutung hat, wenn du dich in dieser Position sehen kannst, dann hast du eigentlich kein Glaubensproblem mehr. Dann ist es klar, was du bittest, deinem Papa, der neben dir sitzt oder du neben ihm, dann gibt er dir das. Oder wenn du sprichst, es geschieht, dann übst du Regierungsgewalt aus, weil du auf dem Thron sitzt und rechtmäßig auf dem Thron sitzt. Also du hast dich da nicht hingeschlichen als ein falscher Jesus sozusagen. Nein, du bist nämlich auch ein Kind Gottes und du hast auch dieses Recht, mit Jesus auf dem Thron zu sitzen und Autorität auszuüben. Es soll nämlich nicht der Satan die ganze Zeit die Autorität auf der Erde ausüben und die Leute piesacken und schlimme Dinge veranstalten, sondern wir Christen sollen von der Position des Thrones aus die Erde regieren und zurechtrücken und die finsteren Mächte zurechtweisen und binden und rausschmeißen. Das wäre unsere Position, unsere Aufgabe. Wenn du dich aber als einen elenden Sünder siehst oder nur als so einen einfachen Menschen, der eh nichts kann, und nicht als einen erlösten Sohn oder Tochter Gottes, dann hat dein Glaube immer ein Problem. Dann kommt er nicht zum Ziel. Du musst dich schon so sehen können, wer und wie du bist, was ist deine Stellung, was ist deine Position. Und warum musst du das sehen können? Weil dich sonst dein Herz verdammt. Wenn das Herz dich aber nicht verdammt, dann ist das, was 1. Johannes 3, 21 und 22 sagt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Das ist wieder so ein Vers, den du in dein Herz programmieren musst unbedingt. Erstens schon mal Geliebte. Du bist geliebt. Du bist nicht bloß auch ein Kind Gottes, sondern bist ein Lieblingskind Gottes. Jeder von uns ist ein Lieblingskind. Und dann hast du keine Verdammnis mehr, weil du weißt, dass du Jesu Sündlosigkeit, Jesu Gerechtigkeit geschenkt bekommen hast. Und dann hast du Freimütigkeit zu Gott. Du darfst jederzeit kommen und sagen, hey Papa, hier bin ich. Ich bräuchte hier und da und dort. Ich bitte dich und er wird es tun, weil er sagt, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Punkt. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Jetzt wird in deinem Kopf der Zweifel wieder ganz laut schreien. Ja, und hier und da ist noch nichts geworden. Hör ihm nicht zu. Radiere diese Gedankengänge aus. Die Wahrheit ist das, was die Schrift uns sagt. Positioniere dich richtig. Das müssen die Christen tun, dass sie die richtige Position auch einnehmen. Und die falschen religiösen Vorstellungen, die begrenzen uns davon. Oder auch irdische, fleischliche Vorstellungen begrenzen uns. Darum muss das alles ausradiert werden. Ein Prediger, der hat einmal eine Umdenkakademie gegründet. Finde ich ganz toll, zumindest vom Titel her. Umdenkakademie. Wir müssen umdenken. Unbedingt vom Herzen her umdenken, umprogrammiert werden, damit wir das Richtige denken. Ein richtiges Denken im Herzen führt nämlich zum richtigen Glauben. Dann verbindet sich diese Wahrheit und der Glaube und dann wirst du auch dementsprechend richtig handeln. Und dann wird sich erfüllen, was Jesus sagte in Markus 9, 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Das liest man manchmal so und denkt man sich insgeheim, es wäre schön, wenn es so wäre, aber so eigentlich ist ja nicht. Doch von der Position des Thrones aus ist es möglich. Ja, Jesus sagte, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, weil der hat vorher gefragt, ob er den heilen kann, ob er das kann. Dann sagte Jesus, dem Glaubenden ist alles möglich. Er sagte nicht, den Aposteln ist alles möglich oder mir ist alles möglich, sondern dem Glaubenden ist alles möglich. Und wenn du die Apostelgeschichte mal wieder liest, was da alles für herrliche Zeichen und Wunder auch geschehen sind, durch Menschen, die jetzt nicht unbedingt Apostel waren und nicht unbedingt Jesus selber war, dann kannst du sehen, auch bei anderen, die Glaubenden, sind diese Dinge möglich. Wenn du das nimmst, dass der Geist Gottes einen ganzen Menschenkörper von einem Ort zum anderen versetzt, wie es beim Philippus war, dann steigt der Verstand halt einfach aus. Weil wenn du mit dem Verstand rangehst, dann sagst du, naja, wie soll jetzt das gehen? Da stirbt er doch, wenn man den zlegt oder keine Ahnung, was da für Gedanken kommen und ins Molekulare geht und keine Ahnung, wie es geht. Hauptsache, es geht. Und Jesus sagt einmal zu einem, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und dein Diener wurde gesund in jener Stunde. Der Hauptmann kam halt einfach im einfachen Glauben und Jesus sagt, wie du geglaubt hast, so geschieht es dir. Also sehen wir, der Glaube entscheidet schon, was in unserem Leben so passiert. Wenn wir so ins Nebel hineinglauben, nichts Genaues weiß man nicht, der Herr wird schon irgendwas tun. Das ist nicht der Glaube, den Jesus haben will. Das ist nicht der Glaube, der für die Christen zur Verfügung wäre. Also Glaube entscheidet, was in deinem Leben geschieht. Und Jesus sagte, die berühmte Stelle, Markus 11, 23, wahrlich, ich, Jesus, ich sage euch, wer zum Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Er sagt, wer glaubt, dann wird es geschehen. meditiere über diese Verse. Denk dran, ich habe auf der Homepage das niedergeschrieben und Hörbuch gemacht, damit wir es immer wieder hören können, nachdenken können. Ich weiß, es kostet Zeit und Zeit ist manchmal sehr knapp, aber es ist trotzdem wichtig, weil wenn du flach liegst, dann hast du plötzlich auch Zeit. Aber ob du dann noch meditierst, das weiß ich nicht. Oder Bibel liest. Also ist immer wichtig, erst kommt der Herr, die Zeit mit dem Herrn und mit den Wahrheiten und dann kommen die anderen Dinge. So, zum Schluss gebe ich jetzt dann ein ganz praktisches Beispiel. Also ich nehme jetzt nicht einen Berg wie Jesus als Beispiel, sondern nehme jetzt einfach einmal einen schweren Stein. Eine Tonne schwer, circa eine Tonne. Und diesen tonnenschweren Stein kannst du mit deinen großen Muskelpaketen nicht einmal bewegen. Und dann sagst du, geht nicht, kann ich nichts machen, zu schwer, der rührt sich nicht einmal. Da gibt es eine ganz einfache Lösung, machen viele. Setz dich in einen großen Bagger und du bewegst mit deinen Muskeln einfach bloß die zwei Joysticks links und rechts. Und die Joysticks, die steuern die Baggerschaufel und du hebst den Stein ganz einfach weg. Du bewegst nur die Joysticks. Mit ein bisschen Übung und ein bisschen Geschick ist es gar nicht einmal so schwer. So, es ist aber nicht deine Kraft, die den Stein wegbewegt, sondern es ist die Kraft des Baggers. Die Hydraulik, der Motor, die haben kein Problem, so einen tonnenschweren Stein wegzuheben, wenn der Bagger groß genug ist, natürlich, klar. Und so ist auch mit deinem Glauben. Es ist nicht deine Kraft, die Dinge bewirkt. Es ist nicht deine Kraft, die den Kranken heilt von seiner Krankheit oder von seinen Gebrechen. Es ist nicht deine Kraft, die irgendwas bewegt. Es ist die Kraft Gottes. Es ist die Kraft des Reiches Gottes. Du bewegst nur den Joystick mit deinem Glauben. Der Glaube ist der Joystick, die Kraft ist der Heilige Geist. Aber du sitzt auf dem Baggerthron. Ja, dort musst du dich hinsetzen, um diesen Bagger zu steuern und um die geistlichen Dinge zu steuern, musst du dich mit Jesus auf den Thron setzen. Mit deinem Glauben steuerst du die Sachen. Okay, vielleicht fängst du mal erst mit einem kleinen Minibagger an, um es zu lernen und nicht gleich einen großen Schaden anzurichten. Aber wenn ihr anfängt und trainiert, wird es nie können. Dann hebst du halt einfach mal einen 100-Kilo-Stein mit deinem Minibagger. Ist ja egal, aber dann kannst du es und dann wirst du auch größere Bagger fahren. Und genauso ist es im Glauben. Du fängst mit kleineren Dingen an und wenn du es gelernt hast, wirst du auch größere Dinge bewegen können. Größere Krankheiten, so wo man sagt, oh je, krebskrank, der hat bloß noch 2 Tage, 3 Tage zu leben, sagt der Arzt. Dann kann der Glaube schon ganz schön in die Knie gehen, so wie ein Minibagger in die Knie geht, wenn du einen tonnenschweren Stein heben willst. Also musst du schon mal mit kleineren Dingen anfangen, damit dein Glaube trainiert wird, damit dein Glaube kräftig wird. Wie ein großer Bagger, um das große Problem zu lösen. Und dieses Training ist wichtig für jeden von uns. Wir dürfen diesem Training nicht aus dem Weg gehen. Wir müssen das annehmen, so sehen, uns positionieren und wissen, wer wir sind und wissen, was der Herr will. Der Herr will uns nämlich dort trainieren. Der Herr will, dass wir im Glauben Stufen nach oben gehen, stärker werden, siegreich sind. Und so viele Christen verstecken sich dann hinter der Ausrede, wenn es nicht geklappt hat. Ja, es ist halt einfach nicht Gottes Wille. Oder vielleicht ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dass Gott, er will erst irgendwann einmal heilen, nächstes Jahr oder so. Vielleicht ist aber der nächstes Jahr schon lange gestorben, dann ist die Heilung auch umsonst. Und so machen sich viele diese Ausrede, es ist nicht Gottes Wille, es ist nicht Gottes Zeitpunkt, wenn es nicht gleich so geschieht, wo sie gebetet haben oder wo die Hände aufgelegt wurden. Dann lass dich aber nicht zu. Das ist Gottes Wille. Weil, nehmen wir mal das Beispiel. Ein Kleingläubiger betet und der Kranke wird nicht gesund. Im selben Moment taucht aber ein Glaubensmann auf und sofort wird dieser Kranke gesund. Dann kann man feststellen, was jetzt Gottes Wille war. Der eine sagt, ah, ist nicht Gottes Wille gewesen. Aber 5 Minuten später kommt der Glaubensmann und der Kranke wird geheilt. Dann liegt es nicht an Gottes Willen, weil sonst hätte sich der Glaubensmann über Gottes Willen jetzt hinweggesetzt, oder? Also Heilung ist grundsätzlich immer Gottes Wille, weil die Krankheiten Jesus bereits getragen hat. Versorgung für dich, dass es dir gut geht, ist Gottes Wille, weil die Armut hat Jesus getragen und der Mangel. Das müssen wir einfach wissen. Wir dürfen uns da nicht immer übers Ohr hauen lassen und die Butter wieder vom Brot nehmen lassen. Nein, den grundsätzlichen Willen Gottes müssen wir sehen, weil Gott ist unser liebender Papa und ein liebender Papa lässt seine Kinder nicht im Regen stehen. Ein liebender Papa kümmert sich um die Seinen. Und wenn du darüber nachdenkst und meditierst, dann wirst du deinen Glauben nach oben ziehen. Wenn du über die Zweifel nachdenkst, dann brichst du ihm das Genick. Also solche Glaubensmänner, die wissen einfach, wer sie in Christus Jesus sind und welche Position sie haben und welche Autorität von dieser Position des Thrones ausgeht, in der sie stehen. Deshalb bringt ihr Glaube auch Ergebnisse. Deshalb sind die Unterschiede so groß. Beide beten das Gleiche, bei einem passiert was und beim anderen passiert nichts. Es hat mit dem zu tun, was im Herzen drin steht, was hineingeschrieben wurde. Darum sage ich hier zum Schluss, ihr Christen allesamt, die das irgendwo und irgendwann hören, positioniert euch richtig. Es ist ganz, ganz wichtig. Die Zeiten, wie wir jetzt momentan so sehen, sind nicht gerade die besten. Die Tage sind böse, heißt es einmal. Darum müssen wir uns einfach positionieren, damit wir die bösen Tage überwinden, damit wir siegreich sind und damit wir das Reich Gottes demonstrieren, damit die Leute sehen, hey, es gibt tatsächlich einen Jesus, es macht tatsächlich Sinn, die Schrift ist wahr, die Religion hat uns belogen, betrogen und beschissen und beraubt, dass die Leute sich dann zu dem Jesus bekehren. Nicht zu einer Gemeinde und nicht zu irgendjemand, zu einem Pastor, sondern die Leute müssen sich zu Jesus bekehren. Er ist der Retter, er ist der Herr und Gemeinden und Pastoren sind nur Mittel zum Zweck. Okay, das war die Lehre heute. Positioniert euch richtig und jetzt wollen wir dann noch Lobpreis machen. Ja, danke Jesus, du bist groß, du bist wunderbar. Du hast uns all diese Stellung und Position geschenkt. Du hast es für uns erwirkt, du hast es für uns erkauft. Danke Jesus, du hast uns ewiges Leben gegeben. Du hast uns Leben in Fülle und Überfluss gegeben. Du hast es getan, du hast uns das Bürgerrecht des Himmels gegeben. Du hast das Reich Gottes auf die Erde gebracht. Du hast die Mächte und Gewalten ihrer Macht völlig entwaffnet. Du hast den Sieg errungen. Danke, Jesus. Du hast den Tod besiegt. Halleluja. Danke, König Jesus. Amen, Amen, Amen.